Herzlich willkommen bei LKGS, mehr als nur ein Spalt.
Dem Elternpodcast mit Sandra und Jenny.
Wir sprechen über das Leben als betroffene Eltern von Kindern mit Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Nasen- und Vomerfehlbildung. Offen, ehrlich und ganz persönlich.
Für Eltern, Betroffene, Freunde und alle diejenigen, die mehr verstehen wollen.
Freut euch auf Mama-Talk, Expertenwissen, Probleme, Gefühle, Tipps und Erfolge von zwei starken Mamas.
Schön, dass ihr da seid. Hallihallo, liebe Sandra, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
Hallo. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr alle da seid. Es ist so schön, wir nehmen die zweite Folge auf. Und ich habe die erste schon so oft drauf und runter gehört. Es ist so verrückt, sich in einem Podcast zu hören einfach. Total spannend.
Ja, ich bin mal gespannt, wann wir unsere Stimme satt haben.
Ja, ja. Mal gucken, ob der Moment eines Tages kommt. Gell? Ich finde, es ist aber auch erst so ein Unterschied zu, ich dachte so, naja, dann machst du halt einen Podcast, ist ja ähnlich wie Sprachnachrichten machen, die kann ich, ich kann stundenlang Sprachnachrichten aufnehmen, aber jedes Mal, wenn ich hier vor, ja, total, jedes Mal, wenn ich hier davor sitze, bin ich so aufgeregt und es ist so, gell, verrückt.
Ja, voll.
Ja. Wie geht's dir denn, Sandra?
Oh ja, jetzt wieder gut. Ich hatte letzte Woche eine gemeine Brustentzündung.
Oje, okay.
Aber ich habe es geschafft, sie ohne Antibiose wieder in den Griff zu bekommen. Und jetzt passt es wieder ganz gut.
Na, das ist gut, das ist gut. Das ist immer nichts Schönes, ne?
Nee, absolut nicht. So richtig mit Fieber dann, aber gut. Es ist vorbei, wir haben es geschafft.
Ja, Gott sei Dank.
Wie geht's dir denn?
Ja, wie geht's mir? Wir sind jetzt passend zur Folge. wir haben jetzt in einer Woche. Also es ist jetzt noch eine komplette Woche und ein Wochenende und dann fahren wir zur Klinik. Also sind wir quasi
heiße Phase jetzt.
Genau, wir sind jetzt quasi genauso vor OP-Zeit. So, gell? Mhm. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es mir geht. Es ist total, ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie freue ich mich auf der einen Seite, dass jetzt dieser Tag endlich kommt. Ne? Aber ich fange langsam auch an und werde total nervös auch irgendwie. Wenn ich mir dann so vorstelle, was sie alles machen mit meiner kleinen Maus und so und ach, ne, das ist so, für mich ist auch irgendwie so oft dieser Gedanke im Kopf so, also morgen wird so der vorletzte Montag sein, wo ich sie dann noch so sehe, weißt du, wie ich meine? So, wo sie,
ja.
So wie sie mir geschenkt wurde, noch da, also so wie sie zu uns gekommen ist, so. Sie wird danach nie wieder so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Und irgendwie ist es auch, ich freue mich darüber, ne, weil ich mir dann ein Stück irgendwie, ja, Normalität vielleicht.
Normalität.
Ja, also, ne, ja, erhoff. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ne, es ist halt meine kleine Maus und so ist sie halt zu uns gekommen. Und dann ist es irgendwie so, ja.
Es ist ein Abschied.
Ja, genau. Das trifft's. Es ist irgendwie ein Abschied auch ein Stück weit, genau.
Mhm.
Ja, da könnte ich irgendwie fast ein bisschen heulen.
Ja, kenne ich. Mir ging das genauso. Ich hatte mich auch so gefreut auf diese OP und habe den Tag immer so entgegengefiebert. Und als es dann soweit war, war ich so, ach du Kacke, ach ja. Du Kacke. Und was ist, wenn irgendwas schief geht?
Oh Gott, ja. Ja, das versuche ich.
Und dann so viel Sorgen.
Ja, das versuche ich Gott sei Dank gar nicht so. Ich versuche da sehr, sehr, sehr positiv zu bleiben, dass wirklich alles gut geht, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren soll und gar nicht so in diese Angstspirale da so reinzugehen. Weißt du, dieses was könnte
ja,
alles...
Positiv denken.
Ja, genau, genau. Versuch
genau.
Im Kopf einfach echt positiv zu bleiben. Und irgendwie muss auch ehrlich sagen, so dieser Podcast, ich liebe das total, das ist so ein schönes Projekt und es lenkt mich aber auch richtig gut ab. Also ich habe das Gefühl, ich habe halt jetzt so eine Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht, aber ich glaube, es ist gut, weil sonst da so, also auf der einen Seite ist es ja aber auch wichtig, dass man in diese ganzen Gefühle halt auch reingeht. Ne? Es ist ja nicht gut, wenn man die halt so wegdrückt. Aber ich glaube, die kommen schon dann, wenn sie kommen sollen. Und ich glaube, vorher da so krass reinzugehen und man neigt ja dazu, sich immer wieder Bilder im Kopf auszumalen über sämtlichste Szenarien und so, ne? Und ich glaube, das ist einfach nicht hilfreich. Ne? Ich versuche die Zeit jetzt noch. Ja.
Also du musst ja die Kontrolle abgeben. Du kannst ja da bis zum gewissen Grad dann nichts mehr machen. Du musst es abgeben und Vertrauen haben. Und sich dann so reinzusteigern, ist vielleicht gar nicht so gut. Also von daher, vielleicht ist es gut mit dem Podcast, mit der Ablenkung.
Ja, ja. Ja, und ich glaube, das kommt zu seiner Zeit, wenn es dann, wo wir dieses OP-Vorbereitungsgespräch hatten in der Klinik mit dem Arzt und der hat mir dann so erzählt, ne, sie dann ihre Tochter abgeben und so und auf einmal saß ich da und ich dachte, ach du grüne Neune, und dann kam alles so hoch und ich musste erstmal voll anfangen zu heulen und dann dachte so, hu, okay, also ich glaube, dieser Punkt, dass das alles kommt, so, ne, das kommt ja so oder so zu dem Moment, wenn es richtig ist, ne. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Das kann einen Podcast nicht unterdrücken. Wenn es wirklich kommt, dann kommt's.
Ganz, ganz genau. Das trifft's auf den Punkt. Wenn es kommt, dann kommt's. Ja, das ist eine schöne Überleitung zu unserer Folge, die OP-Vorbereitung. Ne?
Mhm.
Du bist ja an dem Punkt, ihr hattet die OP.
Genau.
Wie lange ist das jetzt bei euch her?
2,5 Monate sogar schon.
Ja, wow. Genau.
Das ist schon richtig lange her jetzt.
Ja. Naja, und wir sind an dem Punkt, dass sie uns jetzt sehr nah bevorsteht. Und ich habe viele Fragen und wir dachten, es ist sehr interessant, die einfach auch zu teilen, weil vielleicht ist die ein oder andere Frage ja dabei, die auch andere Mütter haben.
Die sich die ein oder andere Elternteile, die ein oder anderen Elternteile auch stellen.
Genau. Wie, was zieht mein Kind zur OP an oder so, ne? Das sind so, gell? Ja. Aber was vielleicht sagen wir noch so ein paar Dinge, die vorher, also wichtig wären, wie zum Beispiel, dass wir uns ja gerade so ein bisschen in Quarantäne begeben, ne?
Mhm. Das haben wir ja auch gemacht.
Ja, du hast mir das ja erst diesen Tipp gegeben, gell? Ich habe da gar nicht dran gedacht, genau. Aber es ist ja voll wichtig, ne? Ja.
Ja, also gerade wenn man eben ältere Geschwister hat, sollte man halt ein bisschen schauen, dass die Kleinen vor der OP nicht mehr krank werden.
Hm.
Vor OP, was heißt davor, direkt davor? Also ganz relevant ist, dass sie 3 Tage vor OP fieberfrei sind und dass zur OP die Lunge frei ist. Das heißt, wenn man sie abhört, dass sie eine freie Lunge haben. Das ist essentiell wichtig, damit sie operiert werden können.
Werden die nochmal abgehört?
Dann,
also haben die das?
Die werden, also wenn es ist so, dass man gefragt wird, ob in den letzten 4 Wochen ein Infekt vorlag. Und wenn das der Fall ist, dann werden die auf jeden Fall nochmal abgehört. Mhm.
Ich muss sie jetzt nochmal kurz unterbrechen. Ich bin da ja immer so. Was heißt Infekt vorliegt? Ne? Also ist schon, also bezieht sich das wirklich immer drauf, ob sie Fieber hatten? Weil zum Beispiel, keine Ahnung, vor einer Woche lief vielleicht auch schon ihre Nase mal kurz, aber war jetzt kein Infekt oder so. Oder weißt du, auf was bezieht sich das?
Genau.
Ja.
Also es ist ein Unterschied, ob die jetzt so ein bisschen laufende Nase haben oder ob die einen richtig schlimmen Husten haben, wo sie sich schwer tun zu atmen.
Okay. Also wirklich so richtig krank. Ich, wo du richtig merkst, dein Kind braucht gerade ganz viel Nähe, ganz viel, ne, ist so dieses Krankheit einfach. Und nicht mal so ein, ich hustle ein kleines bisschen.
Ja, wobei ich das jetzt nicht 100% sagen kann. Also es ist immer die Entscheidung des Anästhesisten in der Klinik, ob das Kind operiert wird oder nicht.
Mhm.
Das ist auch immer individuell zu entscheiden. Aber so generell würde ich jetzt mal sagen, so ein kleiner Schnupfen ist kein Drama.
Okay. Ja, wahrscheinlich, klar, das ist ja auch jetzt so die Richtlinien so von unserer Klinik quasi, ne?
Genau, kann ich natürlich nicht für andere Kliniken sagen.
Ja.
Also bei uns war es so. Genau, und also das heißt für uns, wir haben geschaut, dass sie 2 Wochen vor OP dann nicht mehr krank wird. Heißt, wir haben dann die Kontakte eingeschränkt. Wir sind ganz am Schluss dann mit FFP2-Maske einkaufen gegangen, haben auch geschaut, dass wir irgendwie mit der Großen dann auf den Spielplatz gehen, wenn eben nicht so viel los ist. Ja, halt einfach geschaut, dass wir wenig in Berührung kommen mit irgendwelchen Bakterien, Viren. Genau, wir haben sie zum Beispiel auch von der Tagesmutter zu Hause gelassen, dann, dass sie sich da nichts mehr holt. Die Größe.
Ich finde, es ist aber auch ganz schwierig, das einem Kind zu erklären. Ne? Also meine Große, die spielt immer so super gerne mit dem Nachbarsmädchen. Und da dann halt zu sagen, geht gerade nicht, ach, das hat mir auch richtig leid getan, ne? Weil kommt ja jetzt auch eine schwierige Zeit auf sie zu und sie hat immer so einen Spaß mit dem Mädel zu spielen und so und dann zu sagen so, hey, wir müssen gerade ein bisschen in Quarantäne gehen und sie hat halt gar keine Ahnung, so, hä, was ist jetzt los? Und dann steht sie immer am Fenster und guckt, ob ihre Freundin kommt und das ist auch,
Oh.
Ja, das tut mir immer richtig leid.
Ja, das ist für die Großen auch schwer, wirklich, ja.
Hast du einen Tipp, was man machen könnte, wenn man vielleicht sogar eine Erkältung bekommen sollte? Gibt es da irgendwie was du sagst?
Es ist ja so, dass man sagt ja, wenn man eine Erkältung bekommt, dann bekommt man sie. Aber man kann so beginnend, wenn es so ein bisschen anfängt, im Hals zu kratzen, kann man schon so das eine oder andere machen. Also was ich zum Beispiel gerne mache, ist Propolis nehmen mit Honig zusammen. Honig an sich hat ja so eine antibakterielle Wirkung. Mhm. Und dann dieses Propolis, das ist ein Bienenharz. Das verwenden die Bienen in ihrem Bienenstock, um Keime fernzuhalten. Mhm. Das ist auch gegen Pilze. Und das in Verbindung mit dem Honig habe ich immer ganz gerne genommen, als wenn ich so ein bisschen Halskratzen hatte. Oder ich gurgel mit einer desinfizierenden Lösung. Da gibt es ganz viele, zum Beispiel ein Hexoral oder sowas. Mhm. Genau. Das ist einfach so eine Mundspüllösung, so eine desinfizierende. Damit kann man quasi die Keimlast im Mund reduzieren und schafft es vielleicht dann, dass man nicht krank wird.
Das ist voll spannend, weil ich habe beides, von beiden habe ich einfach noch gar nicht gehört. So Propolis, ne?
Propolis, genau.
Propolis. Hm. Sehr spannend, das nehme ich mir mit. Ich habe vor kurzem beim Thema Honig Bienenwachswickel entdeckt für uns. Das ist total spannend. Das sind so dünne Bienenwachsplatten quasi, die man erwärmt, entweder mit einer Wärmflasche habe ich es immer gemacht oder kann man auch mit einem Föhn machen. Und dann hat man da so ein Kissen, das ist gefüllt mit Heilwolle. Und das habe ich halt schon bei meiner kleinen Maus gemacht, wo die jetzt vor kurzem auch einen Infekt hatte. Und das kann man einfach schön auf den Brustkorb legen und der Körper erwärmt das quasi auf Körpertemperatur und also ist ganz toll. Ich habe richtig Verbesserungen bei den Kids gemerkt, auch vor allem nachts.
Beim Husten, ne? Mhm. Das ist vor allem auch eine super Alternative, weil einem Baby kann man ja auch keinen Honig geben.
Ja,
genau. Dürfen die ja noch gar nicht essen.
Ja,
und von daher ist es von außen auflegen eine sehr schöne Alternative.
Ab wann darf man denn eigentlich Kindern Honig geben? Ist es ab 2 oder ab 1?
Ich dachte ab einem Jahr, aber ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher.
Nee.
Also es geht darum, dass da ein Botulinumtoxin drin sein kann, wo die Kleinen noch nicht genug. Boah, jetzt überfragst du mich. Also die können diese Sporen können die irgendwie noch nicht bekämpfen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das Problem.
Okay, ja. Naja, gut. Ja, ich meine, klar, man hört das ja, wenn man sich damit bei Kost beschäftigt, dass man zum Beispiel halt Honig einfach nicht geben sollte, ne? Und.
Mhm.
Genau. Ja, das ist total interessant. Ich hatte nämlich vor kurzem auch mal, was ich nämlich auch gerne mache, ist so Zwiebelsaft selber machen, ne? So Zwiebelhustensaft.
Das ist auch super, ja.
Mhm. Und da habe ich mal in irgendeinem Forum gelesen, da hat irgendeine Mutter gesagt, so ja, sie gibt ihrem Baby immer Zwiebelsaft. Und dann dachte ich so, hä, das kann man doch gar nicht machen, ne? Weil der besteht ja aus Honig, Zwiebeln und Honig, ne? Weiß ich auch nicht. Also habe ich auch gelesen, dachte so, hä, es ist doch eigentlich gar nicht richtig. So. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, mal zu sagen, dass man das vielleicht echt nicht tun sollte.
Genau, also auch wenn man den Honig heiß macht, diese Sporen sind hitzeresistent. Also das hilft nichts, wenn man den Honig heiß gemacht hat.
Ja, also quasi wie ich immer einen heißen Tee, sollte man dann wahrscheinlich nicht tun. Ein bisschen abkühlen lassen, ne? Ja.
Ja, da sind zwar die Bestandteile vom Honig dahin, aber also die guten, sag ich jetzt mal, aber die Sporen, falls welche drin sind, die überleben diese Hitze.
Ach, okay, na, das ist ja auch spannend. Naja, gut.
Ja, und sonst, also ich nehme noch selber gerne Zink und Vitamin C, aber das relativ hoch dosiert. Mhm. Keine Empfehlung, das ist nur, was ich selber genommen habe. Ich nehme das dann immer so. Ja, 2-3 Tage, so 75 Milligramm Zink und 2 Gramm Vitamin C über den Tag verteilt. Aber das darf man halt nicht so lange machen und man muss auch aufpassen, wenn man stillt, dass man nicht ganz so hoch dosiert. Sollte man aber immer individuell mit seinem Arzt entscheiden und gegebenenfalls auch mal Blutwerte checken, nicht, dass man da sich da was Schlechtes tut. Dann. Ja, das sind so meine Dosierungen, was ich gemacht habe. Wenn ich quasi eine Erkältung spüre, dann nehme ich das ganz hochdosiert über 2-3 Tage und höre dann wieder auf.
Das ist auch, ich bin ja, was dieses ganze Nahrungsergänzungsmittel-Topic angeht, so noch gar nicht so tief drin. Ne? Also ich nehme das, was man für die Schwangerschaft nehmen soll und für Stillzeit, obwohl Stillzeit bin ich gerade auch, ich vergesse das total häufig, dass dieses Tablettchen früh zu nehmen. Ja, ach, verrückt. Und ich finde es aber total spannend, ne? So auch Vitamin C, vor allem auch über die Wintermonate und so. Ich habe aber einfach noch irgendwie nicht die Zeit gehabt, mich da mal mit auseinanderzusetzen. So. Auch für den Darm, du hast mir auch mal was Gutes für den Darm geschickt. Und so. Aber ja, schweif mal ab, aber ja, finde ich ganz interessant.
Ja, das ist ein Riesenthema für sich auch. Ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Gut, was ist noch wichtig? Es sind ja in den Kliniken nicht nur gesunde Kinder. Es sind, da gibt es auch Keuchhusten, da gibt es RSV und lauter so Sachen. Also an der Stelle nochmal zu sagen, dass man eine Impfung, wenn man das Kind noch impfen möchte, 4 Wochen vorher vor OP gemacht haben sollte. Danach ist es nicht mehr so sinnvoll, einfach weil das Immunsystem eine Zeit braucht, bis es sich wieder regeneriert hat. Und so eine OP ist einfach ein großer Eingriff für den gesamten Stoffwechsel von so einem Kind, wo man vorher noch eine Pause einlegen sollte.
Ja, das ist auch verrückt. Der Arzt meinte auch zu mir, ja, ist empfehlenswert, halt einfach das Kind vorher schon mit den wichtigsten Dingen geimpft zu haben und so, ne? Aber es ist ja auch, ne, wann werden die Kinder operiert? Mit einem halben Jahr so in der Regel, also in unserer Klinik.
Ja, es ist schon früh.
Ja, ne? Das ist dann schon auch
viel, was auf so einen Organismus wirkt.
Ach ja, ist verrückt, ne? Ist verrückt.
Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass du dich vor allem schützen kannst, nur weil du geimpft hast. Also man muss trotzdem auf Hygiene achten in der Klinik, schauen, dass man Hände desinfiziert, dass man die Hände wäscht, dass man im Gang eine FFP2-Maske trägt, weil einfach nebenan bei uns waren einfach wirklich kranke Kinder. Und das sind eben nicht nur Sachen, die du impfen kannst. Da gibt es so, so viel mehr, wo man drauf aufpassen muss, dass die Kinder das nicht bekommen.
Ist das nicht verrückt, über was man sich echt alles so Gedanken machen muss? Was man alles irgendwie abwägt, über was man sich informieren muss? Und das ist verrückt, ne? Weil auch das, ja. Mit Geschwisterkindern, ne, Geschwisterkinder auch als Besuch mit auf Station bringen. Ist das erlaubt?
Also bei uns war es definitiv erlaubt.
Okay.
Es ist halt, die fassen halt gern alles an. Also je nachdem, wie alt die Geschwisterkinder halt sind. Also unsere mit 2,5, die hat einfach alles angefasst. Die hat sich dann am Boden gelegt, gerade dass sie nicht abgeschleckt hat.
Oh Gott, crazy. Ja.
Ja, genau. Und das ist halt das. Ich habe dann im Zimmer bei uns habe ich alles desinfiziert, wo ich wusste, dass sie dran geht. Also gerade so die Türen unten, den Boden in der Nähe, wo wir halt am Bett waren und die ganzen Stangen vom Gitterbett und so. Das habe ich alles einmal mit so einem Desinfektionstuch dann abgewischt. Aber du kannst nicht alles desinfiziert machen.
Sowas muss man aber auch erstmal auf dem Schirm haben. Also wirklich halt. Ne, jetzt, weil klar, die Geschwisterkinder kommen und die fassen alles an. Ist ja eigentlich logisch, aber in dem Moment, also.
Da denkst du halt nicht dran.
Nee, da denkst du eigentlich gar nicht weiter groß dran, ne? Oh, das ist crazy. Das ist crazy. Und.
Ja. Es ist auch wichtig, also klar, sie dürfen besuchen und da fällt mir der Punkt immer ein, dass man schauen sollte, dass man so viel Hilfe bekommt, wie man kriegen kann. Also. Weiß nicht, Großeltern mitnehmen, dass die halt einfach mit den Großen auf den Spielplatz gehen. Oder also das war bei uns ursprünglich der Plan, dass die Großeltern mitkommen. Dann ist aber bei uns leider die Urgroßmutter lag im Sterben und dann hat das Ganze nicht so geklappt. Und ich habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr gefehlt hat, dass ich halt mich nicht mit meinem Mann abwechseln konnte, um beim Baby kümmern. Und das war heftig.
Ist man in dem Moment in der Lage, sozusagen, also ich meine, zu Hause, jetzt im Alltag, ist das kein Thema. Sind mein Mann und ich eigentlich ziemlich, er nimmt die Kleine häufig, ich nehme die Kleine. Also tagsüber, wenn er arbeitet, logischerweise nicht, aber jetzt auch gerade so am Wochenende. Aber wie ist das denn, wenn man dann echt das Kind hat bei OP? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, sie dann abzugeben. Ich meine, klar, der Papa ist auch eine Hauptbezugsperson, aber Mama ist ja trotzdem Mama. Also kann man das dann auch wirklich sagen, so wir tauschen jetzt?
Also ich war so fertig, dass ich es gebraucht hätte, glaube ich.
Ah, okay. Ja, klar, ist auch ein Punkt, logisch, ne?
Also es ist so, so die ersten 1-2 Tage, die gehen wunderbar, aber dann kommt man, oder ich bin da in so einen heftigen Schlafmangel gekommen, weil sie nach OP natürlich dann so unruhig war und die hat sich auch nicht mehr hinlegen lassen. Die ist keine Sekunde mehr ohne Körperkontakt geblieben.
Wow. Und
Also das war einfach so krass und die hat so schlecht geschlafen dann auch. Also die erste Nacht auf Intensiv hat sie eben nur auf meinem Körper geschlafen. Und danach im normalen Stationszimmer hat sie auch wirklich nur an mir dran geschlafen und hauptsächlich in der Trage. Es war am Anfang eh schwierig, dass ich sie hinlegen konnte überhaupt. Und da hätte ich das einfach mal gebraucht, dass mein Mann sie abnimmt. Also das war dann schon möglich bei uns, aber auch nur, also die Große war ja dann auch mit im Zimmer und wir hatten so hohe Gitterbetten und wir haben teilweise dann die Große da reingestellt, ja. Und ihr was zum Spielen gegeben, sodass mein Mann dann die Kleine nehmen konnte, dass ich einfach mal kurz irgendwie den Rücken wieder entspannen oder mal kurz was essen. Das sind einfach so essentielle Sachen, dass du selber überlebst, sage ich jetzt mal. Wo du mal ganz kurz die Arme entspannen musst oder mal ganz kurz die Augen zumachst und sagst, okay, ich muss kurz durchatmen.
Ja, und vor allem aber auch dieser Struggle, ne, Baby und dann hast du ja trotzdem auch das große Kind. Das stelle ich mir halt auch.
Also du bist nicht alleine dann. Ja. Du hast keinen Moment für dich.
Nee, aber das stelle ich mir auch wirklich wahnsinnig schwer vor, dem allen gerecht zu werden. Ich meine, vielleicht muss man es auch gar nicht. Vielleicht ist es ja auch okay, wenn man das nicht kann in dem Moment.
Genau.
Boah, aber dann.
Ich glaube, dass die Großen das auch verstehen irgendwo, dass man das.
Ich hoffe.
Dass man die Kapazitäten nicht hat. Also, wir haben ganz, ganz viel mit der Großen gesprochen.
Ja, ich rede auch viel mit ihr, aber ich habe richtig Angst, dass sie davon irgendwie. Ja, weiß ich nicht, irgendwie. Was mit?
Ein kleines Trauma, bestimmt. Also ich bin sicher, dass es ein Weg ist, der auch die Großen irgendwo, ja, ich sag jetzt mal, einen Knacks wegkriegen lässt. Aber das ist was heilen kann, denke ich. Und man sagt ja immer, die Kinder, die zu uns kommen, die haben uns als Eltern gewählt.
Ja,
und,
das ist ganz wundervoll, ja.
Genau.
Das stimmt, das ist ganz wundervoll. Ja, und klar,
die ich meine, es ist mit dieser Situation wieder umzugehen.
Es ist ja auch nicht immer alles einfach nur einfach. Ne? Und das ist ja auch für Kinder okay, wenn die erfahren, dass nicht immer einfach alles einfach ist. Ja, vor kurzem meinte auch eine gute Freundin zu mir, dass ich ja wahrscheinlich auch vor der Kleinen dann gar nicht so viel weinen kann und oder beziehungsweise so da die Struggle so ein bisschen haben. Dann meinte ich aber, na, aber wieso? Ne? Weil es ist ja eigentlich nur echt, wenn sie das alles genauso mitbekommt, wie es halt ist. Also ich kommuniziere schon mit ihr und sage, es wird eine schwierige Zeit werden und es kann Mama und Papa werden viel weinen, weil wir uns Sorgen machen, aber es ist alles okay und es hilft deiner kleinen Schwester und wir schaffen das, wir sind eine Familie, wir schaffen das zusammen, ne, und die Omis sind dabei und so. Und ich glaube, das ist wichtig, das so zu kommunizieren und
da in Verbindung zu bleiben mit dem Kind.
Ja, und ich glaube, es ist auch okay. Ich glaube, Kinder dürfen das, glaube ich,
so. Die dürfen das erfahren.
Ja, ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, wenn man das unterdrückt und so abgrenzt, weißt du? Ich glaube fast, das könnte noch, weil dann weiß ein Kind ja gar nicht, was ist denn hier los,
machen.
So, ne? Ja.
Ja, so weiß es, hat Vertrauen, es ist okay. Gut, aber gut, nicht jeder hat große Geschwister.
Ganz, ja, ist richtig.
Was haben wir noch relevant für die kleinen Mäuse, die operiert werden?
Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Vielleicht gehen wir die einfach mal durch. Und ich stelle sie
mal los.
Und du sagst mir so, was dir da so hochkommt. Gibt es am Tag vor der OP irgendwas, was man beachten muss? Also Zweck essen, trinken, irgendwelche Sachen, vielleicht auch Medikamente. Na gut, Medikamente wahrscheinlich. Also ein Baby wird keine Medikamente groß nehmen, aber irgendwas, was man da so beachten müsste.
Also ich glaube jetzt eher nicht. Also wenn das Kind irgendwelche Medikamente nehmen sollte, die irgendwie blutungsrelevant sind, also irgendwelche, ich sage jetzt mal Blutverdünner oder sowas, gibt es bestimmt auch, dass das Babys brauchen. Da muss man individuell mit dem Arzt abklären, wann die abgesetzt werden müssen. Genau, also da würde ich einfach den Arzt direkt fragen, ob es da irgendwas zu beachten gibt, wenn die Kinder irgendwelche Medikamente nehmen. Aber sonst so vom Essverhalten, Trinkverhalten, da glaube ich, braucht man nichts beachten.
Okay. Also auch ganz nach Bedarf weiterhin ihr einfach ihre Milch geben.
Wie immer.
Okay. Okay. Dann habe ich zum Aufnahmetag. Na? Wie läuft denn das ab? Also wie verhält sich der Aufnahmetag? Wie, ich komme dann hin und dann darf ich das nochmal, darf ich das Krankenhaus dann nochmal verlassen, wenn wir die Aufnahme gemacht haben? Oder was machen Sie mit der Maus alles am Aufnahmetag? Wird nochmal Blut genommen? Du meinst ja schon, die werden nochmal abgehört. Na, aber wie kann ich mir den Aufnahmetag vorstellen?
Dann erzähle ich einfach mal kurz.
Ja.
Also bei uns, ich sage jetzt einfach mal die Klinik, wir waren in der DRK Kinderklinik in Siegen. Da ist es so, dass du hast einen Termin, zu dem du halt dort bist, dann gehst du erstmal in die Pforte, meldest dich an, dann gibt es ein paar Sachen, die du unterschreiben musst, so Behandlungsvertrag und so weiter. Dann ist, je nachdem, ob ein Zimmer frei ist schon auf Station, kannst du das beziehen. Bei uns war es noch nicht frei, das ist erst nachmittags frei geworden. Das heißt, wir sind sehr, sehr viel draußen rumgelaufen noch zwischen den Terminen. Wir waren aber auf Station und haben unsere Telefonnummer dort abgegeben, dass die uns Bescheid sagen konnten, wenn irgendwas frei ist an Terminen. Weil das ist ja je nachdem, wann die Ärzte Zeit haben, ist dann das Anästhesiegespräch oder Anästhesist dann das Aufklärungsgespräch macht für die Narkose und auch nochmal eben das Kind abhört, wenn es nochmal krank war oder sich halt einfach so das Kind nochmal anschaut, eine kleine Untersuchung macht. Dann ist auf jeden Fall das OP-Gespräch mit dem Chirurgen noch.
Was heißt denn das OP-Gespräch? Also was kann man nochmal alle fragen und sorgenlos werden und nochmal, oder?
Ja.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall ein Aufklärungsgespräch für die Operation nochmal. Die muss ja, wenn ich ja ganz sicher, 24 oder 48 Stunden vorher passieren.
Okay.
Genau. Mhm. Ja, damit man quasi nochmal Zeit hätte, sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Ob man das jetzt möchte oder nicht. Genau. Dann, was ist noch? Genau, bei uns ist ja so, man kriegt so Essensmarken in der Klinik, wo man dann in die Mensa geht und sich das Essen dann da abholen kann und dann mit auf Station nehmen oder man isst es in der Mensa. Also man kriegt in der DRK-Kinderklinik das Essen nicht aufs Zimmer, sondern das muss man sich selber organisieren.
Ach, na,
das ist
auch
ganz
ja auch
sinnvoll, wenn man, genau, das ist ein bisschen einfach ältere Strukturen. Da ist ganz sinnvoll, wenn man jemanden hat, der einem vielleicht auch mal das Essen holt oder so, weil gerade am Tag nach der OP, da sind die Kinder ja verkabelt. Da haben die ja ihre Infusionen dann hängen. Und da ist schwierig, mit so einem Infusionsständer und Kind und Tablett durch die Gänge zu laufen. Also entweder man hat eine nette Nachbarin oder einen netten Nachbarn, Zimmernachbarn, oder halt jemanden, der aus der Familie da das Essen für dich holt.
Das kann also auch, ja gut, klar, ne? Es kann also quasi, das sind quasi keine Einzelzimmer. Es kann durchaus sein, dass jemand mit auf dem Zimmer liegt.
Genau, also es gibt Einzelzimmer. Also wir hatten keins. Ich muss aber sagen, dadurch, dass mein Mann halt die Große so viel hatte, hat mir das sehr gut getan. Ich hatte eine ganz, ganz liebe Zimmernachbarin, die war schon nach der ersten OP, die hatten ihren Lippenverschluss nach meiner Maus. Und das hat mir total geholfen, mich mit der Mama einfach auszutauschen.
Oh, na, das stelle ich mir auch.
Also mir hat das gut getan. Es war ein bisschen schwierig, zwei unterschiedliche Babys, die sich nicht kennen und zwei unterschiedliche Mamas, die sich nicht kennen, dann irgendwie abends zum Schlafen zu bringen. Das war ein bisschen spannend, aber das hat auch funktioniert. Also mein Gamechanger war einfach die Trage da. Aber meine Motte ist auch einfach ein Tragebaby.
Ja.
Das ist sie zu Hause auch gewohnt. Und das war einfach der Ort, wo sie sich dann beruhigt hat.
Ja. Aber weißt du, wenn du so erzählst, ich merke, dass meine Hände werden richtig schwitzig, ich werde richtig nervös. Oh, ich könnte irgendwie hier sitzen und anfangen. Also, das ist alles so crazy.
Es ist heftig, ja. Ist es wirklich.
Diese Vorstellung, alles so.
Wow, okay. Das ist emotional ein ganz, ganz großes Thema. Und also ich muss auch sagen, jetzt nach OP, es kommt immer wieder mal so ein bisschen was hoch. Und ich will jetzt nicht das Wort Trauma benutzen, aber es ist schon was passiert. Also auch bei mir emotional, dass ich da einfach nochmal drüber sprechen muss, drüber nachdenken muss. Das ist einfach da sein lassen.
Ich glaube, die ganze Zeit, also so alles, ne? Dieses Ganze von von dem Moment, wo man es erfährt, wie man damit umgeht, alles, ne, bis zur OP, Zeit nach OP, das macht ja was mit einem. Mhm. Das geht ja nicht.
Absolut.
Also, ne, also ich kann, also ich denke schon, gut, weiß ich nicht, ich kenne mich zu wenig mit der ganzen, was ich im Allgemeinen sowieso total spannend finde, allgemein dieses ganze Thema Trauma, auch was das mit dem Kind macht, ne? Es gibt ja auch so Körpertraumas, ne? Also die Zellen speichern ja gewisse Dinge ab. Ne? Nur weil sich jemand ja nicht bewusst an die Dinge erinnert, heißt das ja nicht, dass der Körper sich nicht dran erinnert. Es ist ja so vieles, ja, halt definitiv auch im Unterbewusstsein. Ne? Also ich finde dieses ganze Thema super, super, super spannend und ich glaube auch für...
Muss bestimmt auch nochmal nachbearbeitet werden, auch beim Kind irgendwann.
Mit Sicherheit. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man sich darüber auch mal separat irgendwie schlau machen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwie interessante Menschen, die Ahnung davon haben, Experten oder so.
Ja, da können wir vielleicht auch mal jemanden einladen.
Das wäre doch super cool.
Das ist eine gute Idee.
Mhm. Sandra, was trägt denn ein Kind zur OP?
Ich habe noch einen Punkt zum Aufnahmetag. Und zwar hattest du nach Blutentnahme gefragt. Ja, ja, denen wird nochmal Blut abgenommen. Das ist aber eine ganz kleine Sache. Die kriegen so einen Pieks in die Ferse. Dann werden, ich glaube, 2 Röhrchen abgenommen, so ganz kleine. Also das ist nicht dramatisch. Und die Kleine hat auch überhaupt nicht geweint oder irgendwas. Das war nicht dramatisch schlimm.
Ja, weil Blutentnahme bei Kindern, da hört man ja manchmal auch die wildesten Dinge so. Wo man das...
Ja, also ich hatte die auf dem Schoß und das waren 2 ganz liebe Schwestern. Also das muss ich dazu sagen, das Personal in dieser Klinik ist dermaßen lieb. Also da habe ich mich so wahnsinnig wohl gefühlt. Die gehen mit den Kindern ganz, ganz toll um. Und also wie gesagt, die Kleine hat nicht mal geweint. Das war völlig in Ordnung für sie.
Ich finde das auch. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann gutes Gefühl hat, um halt auch einfach sein Baby
dass man
da
aufgefangen wird.
Genau. Und zu wissen, man gibt da sein Baby einfach in gute Hände ab. Was man mit Sicherheit in vielen Kliniken der Fall ist. Und aber gerade, ja, ich glaube, das Bauchgefühl ist da ganz entscheidend. Ich denke auch,
man muss sich wohlfühlen selber, individuell.
Ich finde es auch schön so, wenn man Sorgen hat oder so. Ich konnte auch eine E-Mail schreiben oder anrufen und so. Und es war nie so, ach, was hatten die jetzt? Ne, wahrscheinlich.
Schon wieder eine Frage?
Ja.
Nee, es war immer ein herzliches Aufgenommenwerden. Genau. Und na klar beantworte ich die Frage. Das ist echt, das war sehr, sehr schön. Ja.
Okay, also Blutentnahme findet statt. Das ist auch
genau. Am Abend vor OP noch. Genau, was tragen die Kinder? Die sind bei der Operation selber, werden die ausgezogen, sind nackig.
Auch die Windel?
Die haben dann so, ja.
Ach du Grüne.
Also die kriegen einen Katheter bei der Operation.
Ach du Scheiße, okay.
Ja, das muss ja alles überwacht werden. Also die kriegen ja dann Infusionen und der ganze Kreislaufsituation muss überwacht werden. Da ist Einfuhr und Ausfuhr, also Einfuhr mit Infusionen und Ausfuhr mit Pipi, das muss überwacht werden, wie das Ganze.
Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, ihr so einen kleinen Glücksbringer in die Windel zu legen. So einen kleinen Stein.
Kannst du ja machen. Der bleibt halt dann im Bett. Also ich meine, der ist dann bei ihr in der Nähe. Die ist, die haben ja so Betten, wo die dann in den OP-Trakt geschoben werden. Da bleiben so Sachen liegen. Also ich glaube, man kann da bestimmt auch einen kleinen Glücksbringer oder ein Kuscheltier oder irgendwas mit reinlegen.
Ja,
das ist, glaube ich...
Genau, das wollte ich nämlich, so ein Kuscheltier oder irgendwas Vertrautes, was vielleicht nach mir riecht. Kann man das irgendwie aber zur OP an und für sich wird das wahrscheinlich nicht drinnen bleiben, oder? Oder wie ist denn das?
Das bleibt dann in diesem Bettchen. Und das Bettchen ist dann, das ist in der Nähe, aber das ist wahrscheinlich dann, also ich kenne den OP-Trakt dort nicht, aber das ist wahrscheinlich irgendwo in einem Aufwachraum wird es dann hingeschoben oder so. Es wird nicht bei der OP dabei sein,
okay.
Nehme ich an. Ja. Also gibt es bestimmt, dass das irgendwelche Anästhesiepfleger, Pflegerinnen machen, aber ich glaube, es ist jetzt keine Routine.
Ja.
Also das ist halt so eine ganz... aber es ist eine sehr saubere Umgebung im OP und
naja, schon ist es nicht. Also müsste schon steril oder nicht? Im OP?
Oder? Es ist nicht alles steril. Also steril ist wirklich keimfrei.
Wie man das hier bei den jungen Ärzten kennt, diese, ich weiß nicht, darf man das sagen, diese AD-Sendung, wenn sie dann kommen und sagen, gib mir die Handschuhe, ich habe ja keine Ahnung, ne? Und dann kriechen die da so schön, dann kriechen die da so rein und dann kommt so ein Typ und sagt, und jetzt gib mir einen Greifer oder so. Ne? Und dann, also so, das ist dann quasi steril.
Genau, also es gibt im OP dann einen sterilen Bereich, der ist auch steril abgedeckt, das ist ein keimfreier Bereich, ja, okay. Aber alles andere drumherum, so wo die Anästhesie, also die Narkoseärzte sind und auch OP-Pflege und so weiter, die sind in einem sauberen Bereich, das ist nicht steril.
Okay, ja gut, ja, interessant. Ja, na klar, das, was genau. Du gesagt hast, ist auf jeden Fall, wie hast du gemeint, ein steriler Bereich. Ja, schön. Ja, ich habe da echt so ein Bild vor Augen. Toll, ja. Ja, gut.
Ja, man, das ist auch schwierig, sich vorzustellen, glaube ich.
So ein
Saal und alles.
Ist es also prinzipiell egal, was du dein Kind anziehst, wenn du da... Die ziehen es
also
eh aus.
Also ich denke,
sozusagen.
Es ist sinnvoll, einen, genau, es ist, sie ziehen es aus. Das heißt, für die OP ist es, glaube ich, egal, aber für danach ist es nicht mehr egal. Also die werden das Kind ja dann wieder anziehen, damit es nicht auskühlt. Da ist ein Wickelbody, glaube ich, eine sehr, sehr gute Option, weil da muss nichts über den Kopf gezogen werden, weil am Kopf ist einfach ganz, ganz viel gearbeitet worden. Ja. Und das auch, glaube ich, für die nächste Zeit nach der OP sind Wickelbodies eine sehr gute Alternative, wenn man nichts über den Kopf ziehen muss.
Ja, weißt du, das ist auch so ein Tipp. Wenn man es hört, ist es ja eigentlich total logisch, aber du musst es erstmal hören. Ne? Weil, ja, klar, Wickelbodies. Was aber auch witzig ist, gut, es gibt es, aber die meisten Wickelbodies, die man ja findet, sind ja eher so in den kleinen Größen, weil ab der Größe jetzt nimmst du ja diese ganz normalen Schlupfbodies oder ganz normale Bodies halt.
Ja, also wir haben bis Größe 80, glaube ich, hatten wir Wickelbodies.
Ja, na genau. Und ich glaube, das ist, aber ich... In den normalen Bekleidungsgeschäften, finde ich, ist es sehr schwer zu finden. Ich habe mir jetzt welche im Internet tatsächlich gekauft.
Ah, ich hatte die gebraucht, ich weiß es gar nicht.
Ja. Naja, gut, also. Ja, ich gucke auch viel gebraucht. Man darf jetzt ja keine Apps nennen, gell? Wegen Marken.
Nee,
deswegen sage ich einfach mal nichts dazu. So, dann. Gehe ich mal weiter in meinem Listchen. Wenn die, muss mal gucken, ob ich hier, ich frage einfach alles durcheinander. Ich habe durcheinander die Sachen einfach aufgeschrieben, ist ja eigentlich, ne?
Das macht mir gar nichts.
Sehr schön. Wenn die Ärzte meinen zu mir, wenn dann die OP rum ist und so, ne? Dann darf man auch irgendwann mit den Kind das Krankenhaus verlassen. Ne, wenn man mal spazieren gehen will, die meinten, es ist, ab wann darf man das? Also ab wann war das bei euch möglich, dass man sagen kann, ich nehme jetzt mein Kind mit und gehe mal raus?
Also raus in dem Sinne, du darfst das Klinikgelände nicht verlassen, aber du darfst auf dem Klinikgelände draußen spazieren gehen. Mhm. Das hat einfach rechtliche Gründe.
Ja, versicherungstechnisch bestimmt, gell?
Genau, Versicherung, das meine ich genau. Also in der DRK Kinderklinik ist es so, dass die Kinder ja erstmal nach der OP auf Intensivstation sind, einfach weil es der sicherste Ort für ein Kind ist nach so einer Operation. Heißt nicht, dass es zwingend notwendig ist. Also wenn es in anderen Kliniken nicht der Fall ist, dann keine Panik an dieser Stelle. Das ist einfach, es ist ein sicherer Ort und es ist schön, dass es so gemacht werden kann in dieser Klinik. Das heißt, da sind sie erstmal 12 bis 24 Stunden und danach kommen sie dann auf Normalstation.
Da werden sie quasi sozusagen überwacht, um zu schauen, wenn dann alles stabil ist und alles ist gut, dann kann man sagen, jetzt kann man auf normale Station gehen.
Genau.
Okay.
Genau, die kriegen ja dann doch noch ganz relativ starke Schmerzmittel und die machen halt einfach mit der Atmung ein bisschen was. Also, oder können mit der Atmung was machen, dass sie dann halt langsamer atmen. Es gibt auch sowas wie Atemaussetzer, aber das ist alles sehr selten. Also die haben eine gute Dosierung. Es ist für jedes Kind, wird es auch aufs eigene Gewicht. Das ist ein guter Punkt, das habe ich ganz vergessen. Am Anfang, wenn man in die Klinik geht, das Kind wiegen noch zu Hause am besten und die Größe messen.
Oh, zu Hause wiegen und Größe messen, okay.
Also, dass du das Gewicht sagen kannst, weil das ist wichtig für die Anästhesie, für die Narkosemittelberechnung.
Kann man ein Kind auf eine Küchenwaage legen?
Ja, kommt drauf an, wie schwer die. Also es ist nicht zwingend notwendig, aber es ist es macht die Abläufe schneller. Also sonst können die das auf Station natürlich auch noch wiegen, das Kind. Aber wenn man das gemacht hat, dann ist es einfach schon, perfekt, ist abgehakt. Weil die ist wichtig, okay. Das Gewicht. Also vor allem das Gewicht, die Die Größe ist nicht ganz so wichtig, aber das Gewicht ist wichtig.
Okay. Naja, mal gucken, ob meine Küchenwaage so viel hergibt.
Schaust du mal.
Ja, ich wüsste mich jetzt gar nicht, wo ich mein Kind wiegen soll, ne? Weil für die große Waage, die ist ja zu unfein. Oder ich frage mal meine Hebamme, vielleicht kann die ja auch mal vorbeikommen.
Die hat bestimmt eine Waage.
Ja, die hat klar eine Waage.
Genau, aber zurück zum Thema Spaziergang. Man muss da einfach die Pflege fragen. Ich hatte tatsächlich so den Drang, mit ihr rauszugehen. Also ich hatte sie dann mit den ganzen Infusionen. Die hatte eine Infusion am Fuß und eine Infusion an der Hand. Und ich hatte so einen schönen Ständer mit da irgendwie drei Infusiomaten dran. Also es ist viel Zeug, was man mitschleppen muss quasi. Ich hatte aber so den Drang, nach draußen zu gehen mit ihr an die frische Luft. Und
ja, genau.
Dass ich dann direkt am zweiten Tag nach OP quasi, also wo wir dann auf Normalstation waren, habe ich dann gefragt, ob ich mit ihr raus darf. Und das waren einfach, ich wollte einfach 5 Minuten mit ihr raus. Und das war ich dann auch, bin ganz langsam den Gang entlang gelaufen mit diesem Infusionsständer und habe sie in der Trage gehabt und bin dann 5 Minuten draußen gestanden und dann wieder reingegangen.
An dieser Stelle eine ganz kurze Triggerwarnung. Wir werden in dieser Folge immer wieder über sensible Themen reden. Sowas wie Infusionen oder Sonden. Wenn ihr folgenden Ton hört, dann wollen wir euch achtsam darauf hinweisen, dass ihr auf euch hört. Wenn euch diese Themen emotional belasten, dann spult vor oder pausiert und hört nur so viel, wie sich's gut für euch anfühlt. Viel Spaß beim Weiterhören. Wie geht es mit Trage, mit den ganzen Infusionen? Muss man auf, ist doch bestimmt kompliziert, oder?
Ja, also du kannst einfach immer nach der Pflege klingeln und die können dann diese Infusionen kurz abstöpseln und wieder anstöpseln.
Ah, okay.
Da ist vielleicht zum Anziehen auch praktisch zu sagen noch, ich hatte so Strampler, die man oben aufknöpfen kann. Da muss man nicht immer abstöpseln, wenn die was an der Hand haben an Infusionen.
Okay.
Das war für uns sehr praktisch. Ich hatte da auch nicht dran gedacht und deswegen nur eine dabei. Aber eine hat gereicht.
Naja, klar.
Genau, und also wenn du eine Trage hast, die quasi Schlaufen hat, dann muss man das abstöpseln und wieder dran stöpseln. Und ich habe aber eine Halfbuckle, die ist quasi hinten mit Klickverschluss und dann mit Tragebändern, also mit so wie Tuch. Und da konnte ich es drüber ziehen einfach.
Ja.
Also ich habe dann niemanden gebraucht, der mir da geholfen hat. Man muss einfach nur echt aufpassen, dass dieser Zugang nicht rausrutscht. Also wenn der rausrutscht, das ist eine kleine, also wird mit einer Nadel reingepiekst quasi und dann geht die Nadel raus und dann ist es ein kleiner Plastikschlauch, der in der Vene verbleibt. Der wird mit einem Kleber festgemacht und dann ein kleiner Verband drüber. Mhm. Und ich habe den Schlauch, der dann quasi zur Infusion läuft, den habe ich mit einem mit einem kleinen Bändchen am Handgelenk nochmal da dran geknotet mit so einer kleinen Schlaufe, damit das nicht also wenn da Zug draufkommt, dass es nicht gleich an der Vene zieht, sondern dass es erstmal einfach nur an diesem Schlauch zieht. Da habe ich einfach ein bisschen gebastelt. Also da muss man einfach aufpassen, weil wenn das weg ist, dann gibt es die Schmerzmittel nicht mehr über die Vene.
Dann das machen das, die, das legen die dann quasi, ja gut, klar, wie willst du das bei einem
wird
Baby
nicht mehr neu gelegt.
Legen? Ne? Machen die dann quasi nach OP? Wenn es noch.
Also nach der OP, die kriegen dann in der Regel keinen. Also wenn das Kind jetzt extrem Schmerzen hätte, dann würde es bestimmt nochmal eine kriegen. Aber in der Regel wird das dann oralisiert, also über den Mund die Schmerzmittel gegeben mit Tropfen oder
okay.
Ja, doch, Tropfen. Tropfen oder Saft, das wollte ich sagen.
Ja.
In anderen Kliniken ist es zum Beispiel so, die haben gar keine Infusion mehr nach OP. Also ich weiß von Berlin zum Beispiel, dass die nach der Operation gleich Tropfen oder Saft bekommen. Also das ist in Siegen schon eine sehr, sehr gute Schmerzabdeckung über die Vene und ist natürlich auch magenschonend. Gerade mit dem Antibiotikum, die kriegen ja ein starkes Antibiotikum, weil das einfach eine große offene Wunde ist im Mund und da ganz viele fiese Keime sein können. Haben die diese antibiotische Abdeckung auch über die Vene, was halt wirklich schonender ist für die Kinder. Deswegen würde ich halt schauen, dass dieser Zugang gut gesichert ist.
Wie lang haben die das Antibiotikum?
Die haben das bis zum Entfernen der Platte.
Ach okay, bis zum Entfernen.
Also man ist ja ein paar Tage stationär dann und die kriegen so eine Verbandplatte in den Gaumen reingenäht. Das ist an zwei Stellen festgenäht im Kiefer. Und wenn diese Platte rauskommt, danach wird das Antibiotikum abgesetzt.
Okay.
Bis dahin haben die eine Antibiose laufen. Und die ist meiner Meinung nach einfach schonender über die Vene als über den Magen-Darm-Trakt.
Okay, oh, crazy. Ja, dann, oh, crazy, über das alles so zu reden, das so zu hören und pff, wow. Dann,
das ist viel, ja.
Ich habe noch zum Thema Ernährung, oder, na doch, ich mache erstmal Thema Ernährung. Es heißt ja, nach der OP sollen die Kinder erstmal nicht saugen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, so, wie denn nicht saugen? Die müssen doch irgendwie, wie nehmen die denn Nahrung nach OP auf? Also, wie kann ich mir das denn vorstellen? Muss ich was mitnehmen? Muss ich irgendwie, keine Ahnung, einen Softcup oder einen Fingerfeed oder irgendwas mitnehmen? Oder ich kann nicht.
Also, prinzipiell ist es so, es ist die Entscheidung des Chirurgen oder der Chirurgin, wie die Kinder nach der OP Nahrung aufnehmen. Also es hängt total davon ab, wie groß die Fehlbildung ist, wie viel im Mund gemacht wurde, was kaputt gehen kann quasi. Bei uns war es so, dass wir direkt nach der OP saugen durften. Also die Kleine durfte saugen. Wir hatten einen 3er-Mammsauger. Und ich habe bei der Flasche hinten einfach ein bisschen mitgedrückt, dass sie quasi sich nicht so schwer tut am Anfang. Wäre aber, glaube ich, gar nicht nötig gewesen. Sie durfte. Und sie durfte auch direkt an der Brust mit Brusternährungsset, mit den ganz großen Sonden, die wir immer hatten jetzt vor OP. Also mit den Sonden für ein sogunfähiges Baby durfte sie weiter trinken an der Brust. Das, okay. So viel saugen durfte sie.
Das ist okay. Also quasi, das ist das, so wie du es jetzt beschreibst, ist ja bei mir gerade Zustand vor OP. Ne? Also wir haben diesen Mammsauger,
genau, Größe 2. So können sie nicht saugen. Ja?
Ah, also, okay.
Sie sind so unfähig und so mit dem Saugen, mit der Saugstärke quasi dürfen sie auch nach OP oder durfte sie bei mir nach OP auch weiter saugen.
Dann ist es ja aber vom Prinzip falsch zu sagen, saugen.
Ja, es wäre eigentlich ist es dann trinken.
Ne, weil für mich war immer so dieses im Kopf saugen, weil sie macht ja an ihrer Flasche, macht sie dieses Muster mit der Zunge und dass sie so, na, wie man es halt, also wenn
Saugbewegung.
Ja, genau, Saugbewegung macht sie ganz normal mit ihrer Zunge so. Und dann habe ich mich halt immer alles gefragt, wie soll ich denn das verhindern, dass mein Kind das nach OP macht?
Also wenn der Arzt dir sagt, du sollst es verhindern, dann kannst du zum Beispiel den Mund nicht schließen lassen. Also dann machst du den Sauger halt irgendwie so in den Mundwinkel, dass der Mund offen bleibt und dann kein Sog entstehen kann.
Dass man
weil
so reintröpfelt dann quasi.
Nach
sozusagen.
OP, genau. Nach OP sind sie ja saugfähig. Also das wirst du auch merken, wenn du sie nach OP fütterst. Die kann plötzlich einen Sog aufbauen, was sie vorher nicht konnte.
Und das kann echt quasi nach OP passieren, dass sie einen Sog aufbauen?
Ja, klar. Also sobald die den Mund schließen und hinten ist ja jetzt dicht nach OP, können die Sog aufbauen. Der ist noch nicht stark, aber der ist vorhanden.
Also könnte es sein, wenn ich sie im Krankenhaus noch an Brusternährung mache, dass sie da anfängt zu saugen?
Ja. Oh. Aber wie gesagt, klär es ab.
Ja, Fragen natürlich.
Weil je
natürlich.
Nach Größe der Fehlbildung,
klar,
es muss einfach der Arzt, der das gesehen hat, muss es entscheiden, ob du das darfst oder nicht. Genau, und ich kann es nur für uns persönlich sagen, bei uns, wir hatten das okay, nach OP darf sie so saugen. Und ich musste nicht aufpassen, dass ich ihr irgendwie den Mund offen lasse oder irgendwas.
Aber ist es quasi empfehlenswert, nochmal sowas wie einen Softcup oder so, also so, es ist ja quasi so ein kleiner Becher, oder halt irgendwas Alternatives nochmal mitzunehmen. Falls
ich würde mitnehmen, was du hast.
Was ich
also,
habe.
Also vor allem das, was sie gewohnt ist, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ein paar Alternativen. Ich würde zum Beispiel auch mir einen Flexi-Löffel holen.
Aha.
Selbstbezahlte Werbung von Dr. Böhm. Gibt es ganz, ganz weiche Löffel, die vorne so abknicken.
Okay.
Die würde ich mir holen zum Beispiel, weil du weißt ja nicht, ob sie nach OP vom Mundgefühl, ob sie das schon schaffen, weil das ist völlig anders nach OP. Ob sie das schaffen, flüssige Milch runterzuschlucken oder nach hinten in den Mund zu befördern. Und dann kann es sein, dass sie irgendwie zwischendurch einfach mal, dass man die Milch andicken muss oder dass man mal versucht, Brei zu füttern. Weil es einfach darum geht, das Kind braucht nach OP irgendwann was zu essen. Also die haben in Siegen haben die eine Zeit lang noch ihre Magensonde, worüber man sie füttern darf.
Wie über wie du fütterst sie über Magensonde? Wie geht denn das?
Man darf. Also wenn man sich das zeigen lässt, dann kann man die Kinder selber sondieren.
Ach du grüne Neune.
Selber die Milch über die Sonde geben. Du musst das aber nicht. Das kann auch einfach die Pflege machen. Du kannst klingeln und die machen das.
Warte mal.
Aber wenn du das möchtest, dann darfst du das selber machen.
Ich bin ja ein völliger Arztlaie. Was heißt denn jetzt? Also wird dann jedes Mal ein neuer Schlauch da reingebracht?
Nein, 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 um Himmels Willen. Nein, die haben eine Magensonde, die liegt im Magen und ist oben, geht die durch die Nase rein, in den Magen das ganz runter und ist dann im Gesicht festgeklebt. Und die hat oben einen Stöpsel, den kann man aufmachen und eine Spritze dran machen. Die Pflege schaut dann, die ziehen dann so ein bisschen was raus und dann sehen sie, okay, das ist im Magen drin und dann kann man die Milch dann darüber geben.
Oh, crazy.
Das hört sich jetzt ganz, ganz furchtbar an, aber es ist wirklich nicht so dramatisch. Also es ist, die Kinder haben ganz, ganz viele Kabel an sich und in sich, dass der erste Anblick selbst für mich als Ärztin schwierig war, mein Kind so verkabelt zu sehen auf der Intensivstation. Also das ist eine Nummer, aber man muss immer dran denken, das ist gut für die Kinder. Die haben diese Option Magensonde, sie müssen nicht hungern.
Ja,
das ist gut.
Ja, das stimmt.
Das ist unangenehm und nicht schön und auch nicht schön anzuschauen für die Mama oder für den Papa oder Oma oder sonst wer, der dabei ist. Aber es ist eine gute Option. Das Kind muss nicht hungern.
Ja, das
und
ist gut.
Und diese Kabel an der Hand und am Fuß, diese Infusionen, die halten dieses Kind mit Flüssigkeit und mit Schmerzmittel und mit Antibiose.
Ja,
also das ist was Gutes für dieses Kind.
Ja, das ist ja eigentlich, das ist gut, dass du das sagst. Das sollte man, glaube ich, sich wirklich immer vor Augen führen. Das ist ja alles etwas fürs Kind. Das ist ja alles für das Kind. Ne? Die Ärzte
genau,
sind
es
ja
macht
alle
die Situation
für.
Leichter.
Genau, ja, das stimmt.
Es schaut nicht schön aus, so ein leichter.
Ja, ja.
Genau, und das ist, glaube ich, wie gesagt, auch nicht in jeder Klinik so, dass die Kinder danach so so viele Infusionen haben. Wie gesagt, manche Kliniken machen das gleich über den Mund mit den Schmerztropfen. Aber gut, habe ich ja die Vorteile schon gesagt vorher.
Und
dass es halt schonender ist.
Ich muss jetzt nochmal so doof fragen. Die Vorstellung für mich ist eigentlich, also Milch, Muttermilch ist doch eigentlich, oder auch Industriemilch, egal, ist ja eigentlich flüssig. Das müsste doch eigentlich nur hinterlaufen. Wieso ist es besser oder manchmal leichter, was Angedicktes zu schlucken?
Naja, die Flüssigkeit, wenn du mal selber so einen Schluck Wasser einfach jetzt mal in den Mund nimmst, das verläuft ja überall. Und wenn du das jetzt mit einem völlig neuen Mundgefühl nicht weißt, wie du das nach hinten beförderst, da hat Brei einfach eine, wie es schon sagt, breiige Konsistenz, die ist leichter nach hinten zu schaffen.
Okay, ja klar,
mit
ne?
einem
kann
neuen
ich so abhauen.
Mundgefühl als... Genau, die Flüssigkeit haut ab, genau.
Ja.
Und deswegen kann es sein, dass sie sich übergangsweise einfach leichter tun, einen Brei oder eine angedickte Milch zu schlucken, nach hinten zu befördern in den Rachen, als die flüssige Milch. Ich hatte mich da auch darauf vorbereitet, dass es sein kann, aber im Endeffekt hat meine Maus ja direkt getrunken. Also die hat wirklich einen Tag nach der OP, hat die schon an der Brust, im Brusternährungsset ihre Milch getrunken.
Das ist ganz toll. Und da, wenn man es andickt, haben die was dort zum Andicken?
Oder die haben das alles da.
Die haben das da.
Da muss man nichts mitnehmen. Nee, das ist auch nur für den Fall, dass es nicht klappt mit dem flüssigen Milchschlucken, dann kann man die andicken.
Okay.
Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann, um Nahrung in dieses Kind reinzubekommen.
Ja, gut.
Also das ist einfach eine Ausnahmesituation nach OP. Wie kriege ich Essen in dieses Kind? Und dann gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten und ganz viel Unterstützung, wie das funktioniert.
Okay, das ist gut.
Und das wird funktionieren, die Kinder essen.
Ja. Ja, und weißt du was, na gut, du meintest es ja schon, wenn man dann vielleicht irgendwie so seinen Weg findet als Mutter, wie man das Kind in dem Moment sozusagen ernährt und dann aber zum Beispiel mit dem Vater tauscht, es steht mir ja kompliziert vor. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur, dass er halt auch mal da ist und es mal nehmen kann oder so. Ne? Du hast es ja schon.
Genau.
Ja. Dass man muss das wahrscheinlich echt einfach so auf sich zukommen lassen. Ne? Und dann sieht man das ja und bekommt das.
Genau. Nicht so viel Gedanken machen.
Das. Über sowas, gell? Ja, ja.
Es muss ja auch alles nicht eintreten. Wie gesagt, bei uns, ich habe mir Gedanken gemacht ohne Ende. Vielleicht ist es auch einfach das Arzthirn bei mir, das sich dann unendlich viele Gedanken macht und jedes schlimme Szenario durchgeht. Und im Endeffekt hat es so gut funktioniert alles.
Ja, sehr gut.
Und auch bei den Mamas, die mit mir in der Klinik waren. Also ich hatte ein paar Mamas kennengelernt, die gleichzeitig oder halt kurz nach mir in der Klinik waren. Und das ist bei allen echt gut vonstatten gegangen. Also es hat wirklich, da war nichts Dramatisches dabei.
Und das finde ich wieder so schön, diesen Austausch zu haben. Weil mir tut es unfassbar gut, dass du bist so ein positiver Mensch. Und das, wenn du das erzählst, klingt das alles positiv. Und
das war auch positiv. Es ist eine total beschissene Situation, aber sie ist so gut verlaufen und ich habe mich so wohl gefühlt und so
ja.
aufgehoben und ich konnte immer fragen. Es ist immer jemand da gewesen, der mir Ruhe gegeben hat wieder.
Ja, ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Weil, ja, wenn man, ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich lasse es einfach so stehen. Ich habe noch eine Frage. Wie schaut es zum Beispiel aus? Meine Kleine fängt an und wird langsam ziemlich mobil, geht in den Vierfüßlerstand und dann geht sie in den Vierfüßler, lässt sich so nach vorne fallen und durchaus auch mal aufs Gesicht. Was mache ich denn da nach OP?
Ja.
Also ich kann, also ja, was mache ich dann?
Also nach der ersten OP ist ja bei uns, wird ja zuerst in Siegen der Gaumen gemacht und dann die Lippe in der zweiten Operation. Bei der ersten Operation ist es jetzt mit dem aufs Gesicht fallen nicht so dramatisch, weil da ist noch nicht viel an der Lippe gemacht. Also die machen ja eine Lippenheftung, damit sie saugen können, die Kinder. Weil quasi hinten und vorne zu sein muss, damit Sog entsteht. Also mit hinten meine ich ja Gaumen und vorne die Lippe muss halt irgendwo geschlossen sein, damit ein Sog entstehen kann.
Okay.
Genau, deswegen wird die Lippe in Siegen geheftet. Genau, und also nach der zweiten Operation, wenn die Lippe gemacht wird, da muss man, glaube ich, schon aufpassen mit dem aufs Gesicht fallen, weil da einfach was kaputt gehen kann. Die Mama, die mit mir im Zimmer war, die hatte eine so eine Picknickdecke dabei, eine große, und da ist die Kleine drauf rumgekrabbelt.
Okay.
Die hat sie einfach auf den Boden gelegt und das war eigentlich ganz, ganz praktisch. Also die war dann doch schon so fix unterwegs, dass sie von der Decke schnell wieder runtergekrabbelt ist. Aber zumindest so eine Sekunde hatte sie Zeit, irgendwas vorzubereiten.
Okay.
Genau, und also meine Motte war noch nicht so mobil, die war 5,5 Monate, die war im Bett, ist die auf dem Vierfüßler, aber die ist noch nicht vorwärts gekommen.
Ja, das sind wir ja gerade, ne? Die Kleine geht auf den Vierfüßler, kommt aber jetzt noch nicht. Ich meine, sie macht sich im Kreis umher und tut und macht, aber es ist ja doch mal so, ne, dass auch Spielzeug, können die Spielzeug im Mund stecken?
Ja, aber da ist ausdrücklich empfohlen Stoffspielsachen. Also das würde ich auch dem Rat folgen, dass man wirklich nur Stoffspielsachen mitnimmt. Also Stoffrassel, ein Stoffspielbuch, Stofftier.
Das ist ja genau das, was sie überhaupt nicht interessiert, ne?
Ja, aber wenn sie nichts anderes haben, dann geht's.
Ist ja logisch, ne? Das ist ja gerade das, was ich mir halt vorgestellt habe. So Holzspielzeug im Mund nehmen, das ist ja,
also ich glaube, dass sie nach OP auch das gar nicht wollen.
Ja,
also das
stimmt.
Tut ja weh.
Ja,
das merken die ja auch selber dann.
Ja, ist voll richtig.
Und ich meine, wenn es irgendwie juckt, weil sie Zähne kriegen oder so, dann kann man auch auf ein Stoffspielzeug rumkauen.
Und
da kann nichts kaputt gehen dann.
Wie ist es mit Schnuller? Was ist, wenn Kinder Schnuller nehmen?
Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die man der Klinik oder dem Arzt stellen sollte. In Siegen ist es so, der Dr. Koch sagt, lieber 5 Minuten schnullern lassen als eine halbe Stunde schreien.
Oh, na das ist ja, wow. Das ist eine schöne Ansicht.
Genau.
Aber ja, wir sind Team Däumchen.
Aber das merkt sie bestimmt auch selber. Also die haben, das ist vielleicht auch noch ganz gut zu sagen, die haben nach der Operation so kleine Handschuhe an, so. Ja, es sind nicht Samthandschuhe, aber sie sind sehr weich.
Okay.
Damit sie sich die Magensonde nicht rausziehen können. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist, auf die muss man aufpassen, wenn sie noch nichts essen.
Ach, okay. Aber sind sie dann in der Lage zu greifen überhaupt?
Ja, ja, die können gut greifen.
Okay.
Die können nur nicht ihre einzelnen Finger in der Magensonde einhaken und sie rausziehen. Also sie können sich auch mit diesen Handschuhen diese Magensonde ziehen, das geht schon, aber es ist halt schwieriger.
Okay. Okay.
Genau. Also die ist jetzt nicht irgendwo, die ist festgeklebt im Gesicht, aber jetzt nicht irgendwo innen im Körper festgemacht oder so. Oder jetzt kein Ballon oder so, wie bei einem Katheter.
Okay.
Weil da ist ja ein Ballon in der Blase, den man dann eigentlich nicht ziehen könnte. Mhm. Genau, bei der Magensonde ist es einfach nur ein Schlauch, den könnte man ziehen, wenn sie sich einhaken oben.
Ja, okay. Wow, Ich gucke gerade, hast du einen Tipp, wie du dich vielleicht mental noch vorbereitet hast irgendwie? Irgendwas, was du sagst?
Also ich bin ja durch die Kinder irgendwie so ein bisschen ein ätherische Öle-Fan geworden.
Mm.
Ich habe mir einen Riechstift gemacht. Da habe ich Nervensystem beruhigende Düfte reingemacht. Sowas wie Bergamotte, Mandarine, das ist zum Beispiel angstlösend. Lavendel, das habe ich mir da einfach drauf geträufelt und dann immer wieder dran gerochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Geruch an sich war, der mich beruhigt hat, oder einfach dieses, dass ich an diesem Stift einfach irgendwie 3-4 Mal tief geatmet habe. Weil Atmen ist ja auch was, was einen runterfährt. Aber vielleicht war es auch einfach die Kombination, der gute Geruch. Meine Psyche, die wusste, ich tue mir gerade was Gutes mit diesem Geruch und das Atmen, was mich dann wirklich runtergebracht hat.
Ja.
Gerade während die Kleine in der OP war, dass ich da, wenn ich dann immer wieder daran gedacht habe, oh Gott, die ist jetzt alleine ohne mich im OP, was passiert hier gerade mit ihr? Dann habe ich da dran gerochen. Oder auch vorbereitend, wenn ich beim Packen irgendwie die Krise gekriegt habe, dann habe ich da kurz Pause gemacht und an dem Stift gerochen und geatmet. Dann sowas wie hinstellen und Füße spüren.
Ja, das mit den ätherischen Öl, ich habe da jetzt auch vor kurzem mit angefangen und wir benutzen aktuell ganz viel Lavendel. Ich massiere da auch immer gerne die Füße von den Kindern mal mit, um so ein bisschen runterzukommen. Aber also verdünnt, ne, mit einem Trägeröl. Ich nehme da halt Mandelöl. Aber das, was du meintest mit dem Riechen, ich glaube sogar, dass es weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube sogar Wissenschaft, oder ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber ich glaube wirklich, dass das nicht nur, ich glaube, da gehen wirklich das
nicht nur Hokuspokus.
Nee, das sind ja ganz feine Substanzen und das geht ja wirklich durchs Riechen direkt rein in deinen Körper sozusagen. Also das löst schon was aus. Ich mache das auch, wenn meine Kinder unruhig sind, dass ich die da einfach mal dran riechen lasse. So.
Mhm.
Ja. Es ist halt nichts Greifbares, ne? Das ist halt nicht, dass man sagt, so, man kann das halt nicht messen oder das ist halt so nach.
Ich glaube, es gab mal bei Kopfschmerzen, da haben sie irgendwie Paracetamol und Pfefferminzöl auf der Schläfe oder so. Irgendwie haben sie das verglichen und da ist dann auch rausgekommen, dass es eine Wirkung hat.
Genau.
Also das war messbar sogar irgendwie.
Ja, genau.
Aber das frag mich nicht mehr genau wie, wo, was.
Na, das kann man ja vielleicht doch einfach googeln. So. Ne? Das ist ja bestimmt, was man irgendwie findet.
Ja.
Weil gerade auch an die Schläfe habe ich auch schon oft gehört, dass das da gut wirkt, wenn man da Dinge drauf gibt und so. Ne? Und gerade bei Ölen habe ich auch festgestellt, das muss häufig gar nicht. Also zum Beispiel ein gutes Lavendelöl, finde ich, das kann man schon bei so vielen Dingen einsetzen. Das ist verrückt. Ja.
Mhm.
So, weißt du, jetzt hatte ich noch eine Frage im Kopf, wo du meintest, packen. Was hattest du? Hattest du einen Rucksack? Hattest du einen Koffer? Wie hast du das Ganze, oder war es kein Problem, weil du deinen Mann hattest?
Ich hatte eine Reisetasche und einen Rucksack.
Okay. Okay.
Also ich hatte irgendwie so im Rucksack, glaube ich, so die hauptsächlichen Sachen für die Kleine dabei.
Mhm.
Und diese ganzen Ernährungssachen. Und in der Tasche hatte ich so Klamotten.
Okay.
Und vielleicht gehen wir kurz so die wichtigsten Sachen in der Packliste durch. Wir haben ja gesagt, wir würden euch die Packliste zur Verfügung stellen. Unsere persönliche, private Packliste.
Ganz genau, als kleines Goodie.
Genau, was er braucht, was er nicht braucht. Aber so ein paar Sachen sind essentiell wichtig. Ich weiß nicht, ob wir die kurz durchgehen, einfach so diese.
Können wir machen. Und die würde ich dann vielleicht vorschlagen, die stellen wir euch dann zur Verfügung. Guckt in den Shownotes.
Das klingt zu cool, das zu sagen.
Ja. Und
unsere Shownotes.
Unsere Shownotes. Ja, also das sind auch, ich würde sagen, genau, wir haben uns so ein paar Sachen angemerkt, die wichtig sind zu sagen. Ein paar haben wir auch schon erwähnt. Und da kann ja jeder einfach individuell durchschauen und sieht ja dann für sich, was er braucht oder nicht und so, ne?
Aber, genau.
Genau.
Also essentiell sind der Personalausweis der begleitenden Person und die Krankenversicherungskarte der Kinder.
Genau. Und wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig ist ein Einweisungsschein vom Kinderarzt quasi, ne, für die OP und für den stationären Aufenthalt.
Genau, die hatte ich nämlich vergessen. Das war blöd.
Ja. Was war dann? wenn du es vergessen hast?
Ich musste dann unterschreiben, dass ich die bringe, ansonsten geht die Rechnung auf mich.
Okay.
Das musste relativ zügig passieren. Also sie wurde dann auch gefaxt von meiner Kinderarztpraxis und dann hingeschickt. Das war sehr lieb von meiner Praxis. Also da nochmal an dieser Stelle ein Dankeschön. Das war echt toll.
Dankeschön.
Genau, dann fürs Baby haben wir ja schon gesagt, Wickelbodies. Die sind sehr sinnvoll, dass man nichts über den Kopf ziehen muss. Und mein Favorite war halt, wie gesagt, dieser Strampler, der oben Knöpfe hat. Also so ein ärmelloser Strampler, der oben Knöpfe hat, damit man die Infusionen nicht abstöpseln muss, wenn die die an der Hand haben. Was ich ganz, ganz toll fand, war eine Babydecke, also einfach eine kleine Decke für die Intensivstation, weil die haben da Decken, aber die sind recht steif. Und es war einfach für mich angenehm, diese kleine Decke und dieses kleine Baby auf meinem Körper zu arrangieren mit so viel Kabeln, da ist einfach besser als so eine große Decke. Genau, Stoffspielsachen haben wir schon gesagt. Ich glaube, für die Ernährung vom Baby, da muss man selber schauen, das, was man vorher hatte, auf jeden Fall mitnehmen und ein paar Alternativen. Also ich würde zum Beispiel ich persönlich würde einen Becher mitnehmen zum Trinken. Ich würde diesen Flexi-Löffel von Dr. Böhm mitnehmen. Mir ist auch mal empfohlen worden, eine Pipette, so eine kleine Plastikpipette mitzunehmen. Die gibt es in der Apotheke einfach für ein paar Cent. Mhm. Weil man halt den Babys dann ganz, ganz wenig Milch einfach so in den Mund träufeln kann. Für ganz am Anfang, zum Beispiel noch auf Intensivstationen, wenn man ihnen da schon was geben möchte. Oder halt gerade, wenn sie auf Station kommen, wenn sie anfangen, so ein bisschen den Mund wieder zu befeuchten, mal was zu schlucken, so ein paar Milliliter einfach nur. Mhm. Genau. Also das würde ich zum Beispiel mitnehmen. Und sonst muss man halt fragen, also gerade wenn man irgendwie so zum Beispiel eingefrorene Muttermilch mitbringen möchte oder so, das muss man mit der Station, mit der Klinik einfach abklären, wie die das handhaben, ob das möglich ist, ob die einen Gefrierschrank haben und so weiter.
Und pumpen, kann man ja pumpen?
Genau, pumpen. Ich hatte meine Milchpumpe dabei, das war essentiell wichtig für mich. Die haben Pumpen, aber nicht so viele, wie Mütter da sind.
Ah, oh, okay. Das ist, glaube ich, auch echt ein wichtiger Punkt, ne? Und seine Pumpe.
Ja, definitiv. Also ich habe meine Medela-Milchpumpe mitgenommen. Mhm. Auf Intensivstationen haben die Pumpen, die haben einmal Sets, da muss man gar nichts mitnehmen. Aber auf der Normalstation haben die 3 Pumpen zur Verfügung.
Und mit Einmalsets,
also da war ich froh, dass ich meine hatte.
Heißt das quasi mit Einmalsets, dass man prinzipiell auch gar nicht die Aufsätze mitnehmen müsste?
Nee, also die haben wirklich alles. Die haben, die Flanschgröße. Wenn man eine kleine Flanschgröße hat, dann muss man selber mitnehmen. Also
vielleicht
die
ist
haben
das
24er
also
und 27er Sets hatten die.
Flanschgröße ist ja,
ja die,
dann quasi
die Brusthaubenaufsätze.
Genau, die Aufsätze, die Breite, je nachdem, wie groß der Nippel halt ist. Ne? Da brauchte ich nämlich auch eine Nummer kleiner, glaube ich.
Ja, genau, ich eben auch.
Genau, okay.
Also da haben sie 24er und 27er da gehabt. Aber das ist jetzt mein Stand. Kann auch sein, dass sie die 21er wieder aufgefüllt haben oder jetzt keine 27er mehr haben, das weiß ich ja jetzt nicht. Aber da würde ich halt selber mitnehmen. Mhm. Aber auf Intensiv haben sie komplette Einmalsets mit Trichter, mit Flasche, mit Zwischenstück, mit Kabel, alles. Also auf Intensiv ist alles da. Genau. Für unsere Klinik sei dazu
ja,
gesagt.
Genau.
Genau. Ansonsten für weitere Pflege, Körperpflege, Windeln und so weiter, das ist in der Regel alles da. Bei uns gab es zum Beispiel Pampers. Ich habe die Hip lieber, weil meine Kleine die Pampers nicht so gut verträgt. Da habe ich einfach eine Packung Windeln mitgenommen. Aber das sind Sachen, die muss man einfach selber entscheiden, was man da mitnimmt oder nicht. Was ich nützlich fand noch, war ein extra langes Handy-Ladekabel, weil man ist ja nicht immer an der Steckdose. Und Handy ist irgendwie so der einzige Sozialkontakt, den man hat in der Klinik. Bis auf, wenn man einen Nachbarn hat. Stillkissen war für mich essentiell wichtig, gerade auf Intensiv, damit sie mir nicht runterfällt. Oder auch einfach als Begrenzung, wenn du mal irgendwie kurz, weiß nicht, ein Fläschchen vorbereitest oder so und die im Bett liegen hast. Mhm. Unser Bett war 70 Zentimeter breit, das war recht eng. Genau, dann ein Nachtlicht fand ich sehr, sehr praktisch. Ich hatte eins mit Akku, also einfach mit Batterie drin, dass man nicht immer das große Licht anmachen muss in der Klinik, weil das recht grell war. Für mich war die FFP2-Maske wichtig. Ich meine, wenn man auf Station ist, dann kriegt man da bestimmt auch eine. Aber am Anfang, wenn man reingeht, ich hatte einfach Angst, dass ich uns irgendwie was einfange und bin deswegen mit FFP2-Maske durch den Gang gelaufen. Wie gesagt, weil einfach RSV und so weiter da umeinander kriechen.
Ja, ist ja auch voll okay.
Genau.
Okay.
Ja. Und ich hatte, weil unser Bett halt so schmal war. Das war so eine Frauenliege, hieß das, glaube ich. Meine Mutter schläft bei mir mit im Bett drin und nicht im Kinderbett. An dieser Stelle sei gesagt, ich weiß nicht, wie das ist rechtlich in der Klinik. Wahrscheinlich müssen sie in der, im Bett schlafen. Hat sie natürlich dann auch offiziell. ich hatte einen Rausfallschutz dabei. Also wenn man einen hat, kann man den ja mitnehmen und wenn man ihn nicht braucht, im Auto liegen lassen. Meine Nachbarin hat es einfach mit der Wand gelöst. Die hat die Liege an die Wand gestellt und dann die Bremsen reingemacht und dann die Kleine an der Wand schlafen lassen. Also das geht auch. Das ist nur, wir hatten den halt eh dabei, weil wir gesagt haben, wir haben eine Unterkunft danach und einfach mal mitgenommen. Und ich habe den dann einfach benutzt, auch in der Klinik schon.
Das finde ich einen guten Tipp. Weißt du, was ich beim Thema Nachtlicht, ist mir nämlich gerade eingefallen, ich hatte sogar überlegt, irgendwie so eine kleine Salzlampe. Warte mal, heißt das Salzlampe? Salzkristalllampe oder so? Mhm. Darf man das mitnehmen?
Ja, irgendwie so. Das darf man bestimmt mitnehmen.
Ja, okay.
Also da müsste aber einfach die Klinik dann direkt fragen.
Ja.
Also man kann ja das einfach mal einpacken und dann fragen. Und wenn es nicht, also nicht gewünscht ist, dann kann man das ja auch wieder wegpacken.
Genau. Ja, klar. Genau. Weißt du, was ich hier nicht liste? Wir haben noch, was vielleicht noch nicht schlecht ist, wenn man eine Unterkunft hat in der Nähe, ein Vaporisator. Den wollte ich nämlich definitiv noch mitnehmen. Weil,
den darf man, also durfte man bei uns in der Klinik eben nicht mitnehmen. Genau. Das heißes Wasser ist zur Verfügung. Aber den soll man nicht mitnehmen.
Ist vielleicht noch interessant hier anzubringen, dass ich auch in Siegen bin. Deswegen.
Deswegen, all diese Infos kannst du genauso übernehmen. Ja, das kann natürlich jetzt nicht jede Mama und nicht jeder Papa.
Genau, mal kurz einwerfen, ganz am Rande. Wir sind auch in Siegen. Schön.
Ja, also vielleicht sollten wir das eben nochmal dazu sagen. Also wir sind beide beim Dr. Koch in der DRK Kinderklinik in Siegen. Das ist von uns jetzt ausdrücklich kein medizinischer Rat. Das ist eine Sache, die man immer selbst individuell entscheiden muss. Gerne auch in Kombination mit seinem Kinderarzt. Unsere Empfehlung ist subjektiv und wie gesagt, muss nicht auf jeden zutreffen.
Genau.
Wir haben uns für den Dr. Koch entschieden, weil er eine Restlochrate von unter 1% hat. Restloch bedeutet, dass es... dass die Naht nach OP wieder aufgeht oder generell gar nicht ganz zugegangen ist. Auch weil er in einer Klinik arbeitet, die eine wirklich komplett Kinderklinik ist. Heißt, ist das komplette Personal auf Kinder spezialisiert. Die haben eine Kinderanästhesie, die haben Kinder-HNO und. Genau, auch, dass die Infos jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme aktuell sind. Und natürlich kann sich das alles ändern. Ja. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, selbst sich zu informieren und dann eine eigene informierte Entscheidung zu treffen.
Genau. Ja. Und es ist auch einfach ein ganz toller Mensch.
Ne? Ja, das absolut. Ich glaube, mich hat noch nie ein Arzt so abgeholt, da wo ich bin.
Ganz genau.
Und ich habe als Arzt, glaube ich, echt einen hohen Anspruch an andere Kollegen.
Genau. Und für mich war es einfach, wie er mein Baby in den Arm genommen hat und habe ich gemerkt, das ist ein ganz herzlicher, toller Mensch und wie du sagst, daraufhin, mit den ganzen Fakten natürlich auch, haben wir diese Entscheidung getroffen.
Genau.
Genau. Weißt du?
Aber gut, da können wir eh nochmal eine separate Folge machen noch.
Ja, klar, ihr glaubt gar nicht, was wir noch alles für Folgen in Planung haben. Das wird noch ganz toll. Die eine Sache noch, was vielleicht mit dem Thema Fläschchenwärmer. Da haben wir uns nämlich auch noch mal unterhalten gehabt, dass man vielleicht, du meintest, vielleicht ist es nicht schlecht, um Fläschchenwärmer mitzubringen, ne?
Genau, ich habe nämlich gedacht, meine Motte trinkt ja immer die kalte Milch. Ich brauche keinen Fläschchenwärmer. Ich brauche den zu Hause schon nicht. Wieso soll ich den in der Klinik brauchen? Jetzt war es aber so, dass Milch über den Mund aufgenommen natürlich anders sich anfühlt als eine Milch, die über die Magensonde durch die Nase nach hinten runter über den Rachen in den Magen geht, wenn die kalt ist. Das fand sie nämlich total scheiße. Hat sie dann doch deutlich gezeigt. Da musste ich die Milch dann tatsächlich wärmen. Mhm. Und konnte ich sie über die Sonde geben. Es gibt Fläschchenwärmer in der Klinik. Die dauern aber relativ lange und man braucht diese Einmalflaschen dafür, also eine normale Flasche passt da nicht rein.
Ja.
Also das war für mich ein Punkt, da war ich traurig drum, dass ich den nicht mitgenommen habe.
Das ist ein richtig guter Punkt, ja. Ich habe so einen coolen, den habe ich mir am Anfang gekauft, als ich dann aber auch festgestellt habe, meine Maus trinkt auch Raumtemperaturmilch, habe ich den natürlich nie gebraucht, auch nicht unterwegs. Aber ich habe so einen mit Akku. Ich habe mich da sehr...
Ja, genau,
ich auch. Ich habe mich da hypen lassen, natürlich von...
Ja, ich auch.
Social Media.
Ich glaube, wir haben bestimmt den gleichen.
Mit Sicherheit. Wir nennen jetzt die Marke nicht, aber man dreht dieses Ding dann rum und dann erwärmt das auf genau die perfekte Temperatur, die Milch.
Ja, genau.
Ja.
Ist schon ein cooles Ding.
Ja. Oh, Sandra, das
gut.
Ist...
Ich, ja, sollen wir
ich wollte erstmal Danke
Zitat
sagen.
Abschließen.
Ich wollte einfach mal kurz
Ach
Danke
Gott.
Sagen. Es ist so schön, dass, also, wow. Ich hatte, ja, also dieses ganze Thema OP-Vorbereitung und so, ich habe mich da ziemlich aufgehoben gerade bei dir gefühlt. Es ist schön, diese ganzen Fragen zu stellen und ja, einfach von einer Mutti zu hören, die es schon erlebt hat, wie alles ist. Und
ja.
Danke.
Sehr, sehr gerne.
Einfach danke.
Ich hoffe, es hilft auch noch für ein paar anderen Mamas und Papas weiter.
Mit Sicherheit. Das sind so viele tolle Informationen und Dinge, die du gerade gesagt hast, bin ich sehr dankbar für.
Schön.
Und wir haben uns ein ganz, ganz süßes Zitat für das Ende dieser Folge rausgesucht. Wir müssen ehrlicherweise zugeben, wir glauben, es ist von Winnie Pooh.
Genau.
unsere Recherche... ja, ich glaube, es ist Winnie Pooh.
Hat sich schwierig gestaltet.
Mhm. Ja.
Magst du es sagen?
Mhm. Das kann man einfach ja auf sich wirken lassen und ich finde, es ist einfach, ja, passt zu der Folge sehr gut. Also. Mhm. Und was, wenn die Sorgen umsonst waren und alles einfach funktioniert? Ja. Ganz toll.
Ich fand das so schön. Ich habe das selber vor der OP noch gelesen und dachte mir so, okay, das nehme ich mir jetzt zum Mantra.
Ja, das erwärmt richtig das Herz. Ist schön. Danke, liebe Sandra.
In diesem Sinne, danke dir. Danke euch.
Habt einen wunderschönen Tag und ja.
Genau.
Wenn ihr das hört und seid vor OP, es wird alles gut. Wir schaffen das.
Es wird gut. Wir drücken euch die Daumen. Euch allen da draußen.
Ganz, ganz liebe
Macht's
Grüße.
Macht's gut.